RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 23. September 2017. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseschau, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt, wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunung Nursia, Sri Unun, Sekar Undora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesische Außenministerin und ICRC-Präsident erörterten die Krise im Rakhine-Staat. Indonesischer Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen prüft die Möglichkeit zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit französischer Firma Engie. MPR verhindert negative Meinungen durch Sozialisierung der Nationalität. Indonesien prüft die Arbeitschancen der Krankenschwester in Australien. Russische Touristen interessieren sich für indonesische Touristenziele. Indonesien und Malaysia werden Gesundheitsprodukte entwickeln. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi traf sich am Donnerstag in New York, den USA, inmitten der 72. Sitzung der UN-Generalversammlung mit dem Präsident des Komitees des Internationalen Roten Kreuz, Peter Maurer, um die humanitären Fragen sowohl im Rakhine-Staat in Myanmar als auch in Bangladesch zu erörtern. Sie erörterten, wie Indonesien der Mission von dem Indonesischen Roten Kreuz PMI helfen kann, um die humanitären Fragen in Bangladesch und in Myanmar zu bewältigen. Außenministerin Marsudi erklärte am Donnerstag in New York, dass wir die Einladung von ICRC für Indonesien auch erörtern, um im Dezember 2017 einen humanitären Besuch im Rakhine-Staat zu machen. Ministerin Marsudi betonte, wir die Kommunikation mit dem Indonesian Roten Kreuz PMI weitermachen, da die myanmarische Regierung einmal gesagt habe, dass sie mit der Roten Kreuz Bewegung einschließlich ICRC zusammenarbeiten werde, um die humanitären Hilfen zu verteilen. Der indonesische Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen, Archandra Tahar, besuchte kürzlich Paris, Frankreich. Während seines Besuchs in Paris führte Minister Archandra ein Treffen mit den Firmenleitern von Engie, einer französischen Öl-, Gas-, Elektrizitäts- und erneuerbare Energiegesellschaft, durch. Bei dem Treffen erörterten sie die Steigerung der Engie-Investitionen im Offshore- und Onshore-Ölbohrungsbereich in Indonesien. Der Wirtschaftsattaché der indonesischen Nachrichtenagentur Antaramit, dass Vizeminister Archandra Tahar in Paris einige Treffen mit anderen französischen Firmen auch die Fürther. Außerdem traf sich mit dem irakischen Minister für Öl. Bei dem Treffen mit NG versuchte Vizeminister Archandra, die Investoren zu überzeugen, wie wichtig es in Indonesien weiter zu investieren. Die Bekämpfung des Radikalismus, Separatismus, Kommunismus und Liberalismus könne man realisieren, indem man den Nationalismus andauern lerne, sagte der Vizevorsitzende der Beratenden Volksversammlung MPR Hidayat Nur Wahid am 22. September in Jakarta. Fuhrfort, dass die indonesische Nation zurzeit vor Herausforderungen stehe, negative Meinungen zu verhindern, die Indonesien benachteiligten, wenn man sie falsch interpretiere. MPR habe bisher mit verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen, den politischen Organisationen und Stiftungen in verschiedenen Gegenden, einschließlich der Streitkräfte und der Polizei Indonesiens kooperiert, erklärte Hidayat Nur Wahid weiter. Fuhr fort, dass man neben dem Kommunismus auch der Terrorismus weiter bekämpfen solle. Die indonesische Regierung prüft über die Nationale Behörde für Anstellung und Schutz der indonesischen Arbeitskräfte BNP2TKI die Anstellung der indonesischen Krankenschwester in Australien. Nach der Meldung des indonesischen Generalkonsulats in Sydney hat der BNP2TKI-Leiter Nusron Wahid eine der Fachoberschulen Australiens in Sydney getroffen, über die Zusammenarbeitschancen im Bereich der Verbesserung der Ausbildung in Krankenpflege zu diskutieren. Nusron Wahid fuhr fort, es gebe zwei Bereiche, die bei dieser Zusammenarbeit erreicht wurden. Sie seien die Verbesserung der Beherrschung der englischen Sprache und die Verbesserung der Fähigkeit der indonesischen Krankenschwester, damit sie auf dem Arbeitsmarkt Australiens konkurrieren könnten. Der Arbeitsmarkt der Krankenschwester Australiens werde zurzeit auch von den Krankenschwestern aus den Philippinen, Indien, Nepal und Vietnam gekämpft. Die Besucherzahl der russischen Touristen nach Indonesien hat sich weiter gesteigert. Dies wird von Tourismuswerbungsprogrammen Indonesiens in Russland gefördert. Das indonesische Tourismusministerium und die touristischen Unternehmen Indonesiens stellen im Pavillon Wonderful Indonesia interessante Touristenziele vor. Vom 19. bis zum 21. September hat Indonesien an der 39. Internationalen Tourismusmesse Optik Laser in Moskau teilgenommen. Die Leiterin der Abteilung für Werbung des Europäischen Marktes des Indonesischen Tourismusministeriums, Maria Maya Bubun, sagte in Jakarta, dass das Tourismusministerium die Werbung verschiedener Touristenziele in Indonesien außer Bali intensiviere. Ihr zufolge seien die Touristen aus Russland für Indonesien sehr potenziell. Die Teilnahme Indonesiens an der internationalen Tourismusmesse OTUG Laser diene dazu, die russischen Staatsbürger anzulocken, Indonesien zu besuchen. Einige Unternehmen aus Indonesien und Malaysia stimmten darin überein, die Gesundheitsprodukte gemeinsam zu entwickeln. Es ist eine konkrete Maßnahme, den 60. Jahrestag der indonesisch-malaysischen diplomatischen Beziehungen zu feiern. Die Vertreter von der Indonesian Industrie- und Handelskammer Kadin und von der Malaysian Industrie- und Handelskammer wohnten am Donnerstagabend in Jakarta der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrags bei. Einer von den malaysischen Unternehmen, der die islamischen alternativen Medikamente herstellt, Datuk Seri Baharudin bin Haji Abu, sagte, wir darin übereinstimmen, ein billiges, aber qualitätsfähiges Medikament zu entwickeln, der Gemeinschaft von den beiden Ländern zu helfen. Ein anderes Ziel sei auch, das Unternehmertum in zwei Ländern zu wachsen, sagte Datuk Seri Baharudin weiter. Bei der Gelegenheit öffnen wir die Chancen für die indonesischen Unternehmer, die Produkte gemeinsam zu entwerfen. Dr. Dato Sri Baharudin Hincu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch, den 20. September 2017, schrieb Media Indonesia in ihrem Leitartikel Gemeinsam Rohingya zu helfen. Die internationale Gemeinschaft ist eigentlich der Meinung, dass Aung San Suu Kyi alle Bedingungen hat, um die Krise im Rakhine-Staat Myanmar zu lösen. Früher, unter der Unterdrückung der Militärjunta, kämpfte Aung San Suu Kyi für die Demokratie. Aung San Suu Kyi ist jetzt die de facto Leiterin von Myanmar. Ihr Hintergrund als Demokratiekämpferin und ihr jetziger Posten als die de facto Leiterin von Myanmar sollten die Vorteile für sie bringen, aktivere und wichtigere Rolle zu spielen, um die humanitäre Tragödie im Rakhine-Staat zu beenden. Eine komplizierte Machtverteilung mit der Militärjunta sperrt aber Aung San Suu Kyi ein. Nachdem sie wochenlang schwieg, hielt Aung San Suu Kyi am Dienstag, den 19. September, ihre erste Rede, die Ungewissheit zeigte. Einerseits teilte sie keine neuen Informationen über die Situation im Rakhine-Staat mit. Die westlichen Medien sind über ihre Rede sehr enttäuscht. In ihrer Rede widersprach sie den Tatsachen über den Genozid gegen den Minderheitsvolksstamm Rohingya. In ihrer Rede warf Aung San Suu Kyi nur alle Arten von Menschenrechtsverletzungen vor. Sie erwähnte aber die ethnische Säuberungsaktion nichts. Indonesien ist das aktivste Land in der Welt, das den Rohingya-Flüchtlingen die physischen Hilfeleistungen gibt. Media Indonesia zufolge habe die indonesische Regierung die Aufgabe, um zu sichern, dass man Suu Kyis Angebot zur Lösung der Krise in Myanmar verwirklichen kann. Außerdem muss die indonesische Regierung die Hilfeleistungen in die Konfliktregionen intensiver verteilen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Sindo. Am Montag, den 18. September, schrieb die Zeitung Sindo, der Flughafen als Schaufenster des Staates. Der Flughafen Soekarno-Hatta ist soeben mit einem System ausgestattet, das es anderen internationalen Flughäfen der Welt entspricht. Am Sonntag, den 17. September 2017, hat gerade den Betrieb von automatisierten People Mover System, APMS, die von öffentlich bekannt als Skytrain, eingeweiht. Für eine Weile wird dieser Skytrain nur Passagierverbindungen zwischen Terminal 2 und Terminal 3 nur dienen. Der Fahrplan war noch begrenzt. Das ist 7 bis 10 Uhr morgen, dann 12 bis 2 Uhr Nachmittag und 5 Uhr bis 9 Uhr Abend. Später wird der Skytrain nach den Betriebszeiten des internationalen Flughafens Soekarno-Hatta voll betrieben. Während dieses Übergangs ist das Antischen-Terminal am größten Flughafen in Indonesien eine Geisel selbst. Die Passagiere müssen zuerst das Terminalgebäude verlassen und dann den Zwischenterminal-Shuttlebus nutzen. Der Prozess ist sicherlich sehr unpraktisch, da er durch verschiedene Checkpoints und Metalldetektoren geht. Jetzt mit den Skytrain müssen die Passagiere nicht allen Ärger begegnen. Mit den verschiedenen Verbesserungen und Polituren, die getan werden, wird der internationale Flughafen Soekarno-Hatta eine schöne Schaufenster für das Land sein. Natürlich, wenn dieses Schaufenster erfolgreich ist, werden mehr Leute interessiert sein, in Indonesien zu investieren oder ihr Geld zu verbringen, indem sie in Indonesien reisen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, soweit Presseschau.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten wir mit der fiskalischen Frage Carter im Jahre 1976. Diese Frage wurde bei der Debatte zwischen Präsident Gerald Ford und seinem Gegner aus der Partei der Demokraten, Jimmy Carter, geäußert. Sie debattierten über die Kürzung der Steuer und die Meinung, ob der Staat unter einer großen Inflation litt oder nicht. Diese Debatte fand geregelter statt im Vergleich zu der politischen Debatte im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Carter meinte, dass Ford die wirtschaftliche Staatsfrage vernachlässigte, die seit 1960er Jahren existierte. Inzwischen meint Ford, dass Carter für liberal hielt, da Carter durch seinen Vorschlag über die Wirtschaftsmaßnahmen seine Naivität in der Regelung der amerikanischen Finanzen zeigte. Jimmy Carter gewann schließlich die Präsidentenwahlen, da er seine Karriere gut gemacht hat. Seine Karriere war mit dem Fall Watergate und mit der Uneffektivität der amerikanischen Regierung in jener Zeit nicht verbunden. Am 23. September 1943 gründete der italienische gestürzte Diktator Benito Mussolini wieder das italienische Faschismusregime aus seinem geleiteten Hauptquartier in Gargnano in Norditalien. Mussolini bildete eine Republik mit dem Namen Republik Salo. Nachdem Mussolini im Juli 1943 gestürzt wurde, musste er seinen Anhängern entgegensehen, die ihn wegen der Niederlage Italiens hassten. Zum Glück schützte Deutschland Mussolini. Er wurde zum Gebirge Apennine gebracht. Dort gründete Mussolini die Republik Salo. Er hatte eigentlich keine Macht. Er war nur als Puppe Deutschlands. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Im Blickpunkt mit dem Thema: Das 16. Wirtschaftsmaßnahmenpaket wurde veröffentlicht. Das 16. Wirtschaftsmaßnahmenpaket wurde kürzlich von der Regierung des Präsidenten Joko Widodo die Form Koordination Wirtschaftsminister Darmin Nasution vertrat wurde veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Beschleunigung der Verbesserung der Geschäftsgenehmigung von der Zentralregierung bis zur Regionalregierung. Laut Darmin Nasution diene dieses Wirtschaftsmaßnahmenpaket dazu, die Hindernisse im Prozess der Anwendung der Informationstechnologie durch die Anwendung des integrierten Genehmigungssystems zu lösen. Dieses veröffentlichte Paket sei der Präsidialerlass, der in zwei Phasen realisiert werden werde. Die erste Phase sei die Gründung der Arbeitsgruppe, um die Hindernisse der Geschäftsgenehmigung zu kontrollieren und lösen. Darmin Nasution fuhrt, diese Arbeitsgruppe umfasse die Nationalarbeitsgruppe und die Arbeitsgruppe in Ministerien, Instituten, in Provinzen, Bezirken und Städten. In der Erledigung der Aufgabe bildet die Nationalarbeitsgruppe die Klinik zur Lösung der Hindernisse, wie unter anderem Klinik für Raumgestaltung und Fortwissenschaft, die Klinik für Boden und Klinik für Arbeitskräfte. Die zweite Phase in diesem Wissenschaftsmaßnahmenpaket sei die Reform der Regel für Geschäftsgenehmigung. Die Minister, Leiter der Institute, Gouverneure und Bezirksleiter, Bürgermeister seien dafür verpflichtet, alle Gesetze der Durchführung des heutzutage gültigen Genehmigungsprozesses zu evaluieren. Dazu gehöre auch die Genehmigung für Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen, erklärte Darmin Nasution weiter. Er fuhr fort, aufgrund dieser Evaluierung könnten die Minister, Leiter der Institute, Gouverneure und Bezirksleiter, Bürgermeister jeweils die Genehmigungsregel vereinfachen. Bei dieser Regel soll es sich um den Standard der integrierten Genehmigungsdienstleistung handeln. Alle Geschäftsgenehmigungen, die die Macht der Minister, Leiter der Institute, der Gouverneure und Bezirksleiter, Bürgermeister würden, sollten durch das Geschäftsgenehmigungssystem angewandt werden. Alle Genehmigungen und die bestimmten Bedingungen sollten aufgrund des nationalen und internationalen Standards harmonisiert. Das Genehmigungssystem, das mit verschiedenen Dienstleistungssystemen integriert sei, sei mit der Populationsidentitätsnummer im Innenministerium, der Gründung der Betriebe im Ministerium für Recht und Menschenrechte, dem Exportimport im Finanzministerium und dem System anderer betroffenen Ministerien, Instituten verbunden. Das sagte der Minister weiter. Darmin Nasution fügte hinzu, man garantiere die Sicherheit und das Geheimnis der Daten im System. Die Probe des integrierten Systems soll am 1. Januar 2018 durchgeführt werden. Es wird stufenweise angewandt werden, nachdem die Probe erfolgreich durchgeführt wurde. Spätestens würde man es im März 2018 realisieren. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie ein nach Malang in der Provinz Ostjava zu reisen, um die Schönheit zu genießen. So bleiben Sie bei uns bei der Stimme Indonesiens RRI World Service. Neben der Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, in letzter Zeit befindet sich die Stadt Malang in der östlichen Java-Provinz zunehmend besucht, nicht nur von inländischen Touristen, sondern auch von Touristen aus dem Ausland. Malang ist für die ein beliebtes Touristenziel in und außerhalb des Landes zu sein. Denn neben der kühlen, luftigen Stadt ist das kulinarisch vielfältig. Malang hat auch wunderschöne Strände und faszinierend. Eines davon ist Lenggok Sono Strand. Liebe Hörerfreunde, Lenggok Sono Strand ist ein Strand an der Südküste am Rande des Indonesischen Ozeans und in den Lenggok Sono Hamlet Purwodadi Village Tirto Yudo des Bezirk Malang, Ostjava. Diesen Strand von der Stadt Malang zu erreichen, können Sie vom Dampit-Bezirk zum Bezirk Tirto Yudo dann an der Kreuzung Tangsi biegen Sie recht in das Dorf Tirto Yudo ab. Von dieser Kreuzung Lenggok Sono Strand Position ist immer noch etwa 30 km. Die Straße von Tangsi Tirto Yudo nach Lenggok Sono Purwodadi Strand ist sehr glatter Asphalt. aber die Straße ist eher schmal und gewunden. Hier treffen sie mit scharfen Kurven, bergauf und bergab. Aber auf dieser Reise wirst du sicherlich nicht langweilig, denn du wirst die Nelkenplantage auf der linken Seite sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, auf diesem Lenggoksono-Strand können alle Wasserspiele wie Schnorcheln, Tauchen und Surfen durchgeführt werden. Auch wenn sie Anfänger-Surfer gehören, ist Lenggoksono-Strand einer wichtigen Platz, um ihre Zeit zu verbringen. Weil die Wellen hier nur etwa 3 Meter hoch sind, also nicht schaden. Neben dem Surfen können sie auch schwimmen oder die Schönheit von Korallen und Fischen sehen. Wenn sie ein spannendes Abenteuer wünschen, können sie durch das abgehackte Meer mit Cukung warten. Cukung ist ein kleines Fischerboot aus Holz. Mit diesem Boot kannst du in die Bucht gehen und eine Nische auf der Klippe oder sogar in eine Höhle sehen, die viele Fledermäuse. Liebe Zuhörer, für diejenigen von euch, die ein Fischerei-Hobby haben, kann Lenggoksono-Strand auch ein lustiger Ort sein, weil dieser Strand neben einer wunderschönen Landschaft ein gemütlicher Ort auch hat viele Fische. Darüber hinaus, Lenggoksono-Strand ist auch ein Naturschutzgebiet von Perlehummer, Sandhummer und auch Rockhummer. Dieser Strand wird auch von Ministerium für Fischerei und Marine als Ökotourismusplatz ernannt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens mit dem Thema Lenggoksono Strand in Malang, Ostjava. Morgen werden wir uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Tschüss!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über die Bemühungen der Bewohner des Dorfes Kranggan Harjo des Gebietes Grobogan in Provinz Zentraljava, den Schutz für das Textilfärbeverfahren Batik. Batik ist ein ursprünglich aus Indonesien stammendes Textilfärbeverfahren, bei dem Muster und Verzierungen in Handarbeit mit flüssigem Wachs mit einem als Canting bezeichneten Werkzeug auf das Gewebe, unter anderem Baumwolle, Leinen und Seide aufgezeichnet und somit abgedeckt werden. Und daher bei dem darauf folgenden Färben des Stoffes im Farbbad nicht durchspült werden und damit ihre ursprüngliche Farbe beibehalten. Indonesische Batik wurde am 2. Oktober 2009 von der UNESCO auf die Repräsentativliste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Seitdem wird das Datum von der indonesischen Regierung als der nationale Batik-Tag gesetzt. Die Anerkennung von UNESCO basiert auf die Bemühungen der indonesischen Regierung und Bevölkerung den Batik-Schutz. Indonesier haben Batik als Erbe von den Vorfahren schon lange erhalten. Die Frauen des Dorfes Kranggan Harjo zum Beispiel lernen jeden Tag das Batik Verbe verfahren. Die Farben, Stoffe mit den einzigartigen Grobogan-Motive. Sie malen zuerst die Motive als Muster in Handarbeit. Die Motive sind meistens Mais, Maisblätter und Skorpion. Sie zeichnen danach den Muster mit flüssigem Wachs mit einem als Chanting bezeichneten Werkzeug auf das Gewebe, unter anderem Baumwolle, Leinen und Seide auf. Daher werden die Farben des Stoffes im Farbbad nicht durchspült und damit ihre ursprüngliche Farbe beibehalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Dies und Das. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wo immer du bist, wir treffen uns wieder mit mir, Nunung Nursiah, beim Programm Musikregenbogen. Heutzutage präsentieren wir die Lieder von ein Band, nämlich Nada Fiksi. Am Anfang präsentieren wir ein Lied namens Darimu Untukku oder auf Deutsch von dir für mich. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Angin telah membelai rerumputan, bulan bersinar tanpa bintang, engkau pergi tanpa pamitan, hampa diriku kau tinggalkan. Kau ingkari janji setiamu, kau dustai perasaanku, suasana hati kini telah pudar, tak seperti dulu yang indah. Biarku sendiri, biarku sendiri, biarku sendiri, dan biarlah perasaan kekecewaan, dan biarlah kini ku jalani takdirku seorang. Thank you. dengar langkahmu menjauh meninggalkan daku sayu-sayu tercium wangi semua kenangan sayup-sayup tercium wangimu menjauh meninggalkan sayup tercium wangimu meninggalkan semua kenangan.
Liebe Zuhörer, das war das Lied Darimu Untukku oder von dir für mich von Nada Fiksi. Nada Fiksi ist eine musikalische Gruppe, die im Jahr 2010 in Bandung gegründet wurde. In der Tat hat Nada Fiksi nur zwei Personen, nämlich Dwi Kartika Yudaswara und Ida Ayu Paramita Sarasvati. Aber wenn sie in einem Show wird Nada Fiksi oft von zusätzlichen Mitarbeitern wie Bani Ambara, Ahmad Kurnia und Tesla Manaf Effendi unterstützt. Nada Fiksi bringt das akustische Pop-Genre. Als gefragt, warum die Wahl eines akustischen Pop-Genre, Nada Fiksi immer geantwortet, dass Gott ist die Weisen, die sie geführt hat, um das Genre zu wählen. Liebe Zuhörer, das erste Werk von Nada Fiksi ist Darimu Untukku oder von dir für mich. Das Lied Darimu Untukku wird als die Medien-Einführung von Nada Fiksi in die indonesische Musikwelt, weil es als die meisten in der Lage ist, den Charakter dieser Band deutlich zu beschreiben. In der Tat ist das Lied Darimu Untukku ist mit poetischen Texten mit akustischer Musik verpackt präsentiert, was die Hauptfigur dieser Musikgruppe ist. Ein weiteres Merkmal von Nada Fiksi ist die Bestimmung des Titels seiner Arbeit immer mit einem bestimmten Getan. Liebe Zuhörer, bevor wir über Nada Fiksi mehr sprechen, lass uns das Lied, das von Dialog Dini Hari gemacht hat, mit dem Titel Sentuh oder auf Deutsch berühren. Viel Spaß beim Zuhören!
Thank you. katakan semua yang kau mau tanpa berpikir itu benar. Kau bisa lebih dari itu tanpa berpikir semua itu ada. Sentuhlah aku,
liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, du bist immer noch bei uns im Programm Musik Regenbogen, das noch über die Nadafiksi Musikgruppe spricht. Im Jahr 2016 veröffentlichte Nadafiksi ihr erstes Album mit dem Titel Theorem. Bei der Herstellung dieses Albums sind Nadafiksi viele unterstützende Musiker wie Sigit Pramudita aus Tiga Pagi, Umbara Purwacaraka und so weiter. Der Theorem-Titel wird gewählt, um das Album zu beschreiben, dessen Songs gleichzeitig kompiliert wurden, damit das Publikum ein einzigartiges Erlebnis bekommen kann. Darüber hinaus, nach Nadafiksi Personal, ist das Wort Theorem in der Wissenschaft definitiv eine Aussage, die Beweis erfordert. Deshalb hat Nadafiksi auch die volle Macht an die Zuhörer des Theorems-Albums übergeben, um für sich selbst die Bedeutung und den Genuss der von ihnen geschaffenen Arbeit zu beweisen. Liebe Zuhörer, das war unser Musik-Regenbogen-Programm über eine akustische Popband aus Bandung namens Nadafiksi. Zum Schluss präsentieren wir ein Lied mit dem Titel Barisan Hayalan. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Hembusan angin yang bertiup menyelami alam imajin. akibatan ketidaksadaran. Jangan terbata berusaha menerjemahkan memori melebur menjadi debu. Kemana kah terbawa segala tanda yang diterka menyatukan kesunyian? Tanya, coba jelaba arus samudra jiwa yang tak setiap tempat ku berdiri ke dalam ranah naluri ilusi. Kemana kah terbawa segala tanda yang diterka menyatukan kesunyian? Tanya, coba jelaba arus samudra jiwa yang tak henti tempatku berdiri ke dalam ranah naluri ilusi.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Boarding pass di Bandara Juanda Surabaya, kau putuskan cinta, maksa kembali pulang ke kotamu. Aku tak sanggup lagi menahanmu pergi. Kembalilah sayang kepada diriku yang terluka. Maafkan sayang, aku tak seperti
Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
Jadinya berselingkuh.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.